SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. St. Gallen gegen Spartak Moskau. Hier müssen St. Gallen beissen, wenn sie in die Europa League wollen. Zwei St. Gallen Politiker zu Fukushima, was Nationalrätin Yvonne Gilli und der Regierungsrat Willi Haag von ihrer Reise gelernt haben. Und Schweizer Rekord. Heute zum Abschluss der Sommerserie, da gehen wir ins Marzillibad auf Bern. Auch baden. Und das Wetter, das bessert. Am Mikrofon, der Piers Kessler. Zuerst zum Sport. Der FC St. Gallen, der hat ein Herz losgezogen. Beim Playoff-Spiel für die Europa League, dort treffen St. Gallen auf Spartak Moskau. Das ist der russische Meister und einer der stärksten europäischen Mannschaften. Wenn St. Gallen dann in der Europa League spielen wollen, dann müssen sie die Begegnung gegen Moskau gewinnen. Das ist eine schwierige Aufgabe auf dem Rasen und auch finanziell wird es nicht einfach. Der FC St. Gallen-Präsident, der Dölf Frühe, er sagt:
Es ist ganz sicher für uns sportlich ein interessanter, aber auch sehr anspruchsvoller Gegner. Lohnend wird es nur dann, wenn wir auch in die Gruppe kommen. Und das ist natürlich eine sehr grosse Hürde, Spartak Moskau.
Das Hinspiel gegen Spartak Moskau, das findet St. Gallen am 22. August statt. Das Rückspiel dann eine Woche später. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Der Atomunfall im Reaktor von Fukushima in Japan macht in diesen Tagen wieder Schlagzeilen. Aus den Atomruinen fließen Millionen von Litern mit verseuchtem Wasser. Und ausgerechnet in diesen Tagen haben sich auch Schweizer Parlamentarier vor Ort ein Bild von der Situation gemacht, die vor 2,5 Jahren Supergau in einem Atomkraftwerk gegeben hat. Organisiert hat DREIS eine Umweltorganisation. Mit dabei sind auch Ostschweizer Politiker. Die grüne Wieler Nationalrätin Yvonne Gilli und der St. Galler FDP-Regierungsrat Willi Haag. Christoph Kellenberger hat mit diesen beiden geredet. Zuerst hat die Nationalrätin Yvonne Gilli aus Wiel ihre Eindrücke geschildert.
Was mich am meisten betroffen gemacht hat, das ist vielleicht die Hilflosigkeit in einem hochtechnisierten Land wie Japan, wie man jetzt mit diesen Folgen umgehen soll. Also das heisst, es zeigt wirklich, auf der praktischen Ebene sind sie einfach nicht mehr zu bewältigen.
Hat man das aus der Distanz, aus den Medien berichtet, hat man das nicht, haben Sie das noch nicht gewusst?
Nein, ich habe sowohl die Grösse vom Ausmaß unterschätzt, also es sind Grössenordnung 8-10% von allen Japanerinnen sind betroffen von der Verstrahlung, natürlich in unterschiedlichem Ausmaß, aber das Land hat 120 Millionen Einwohner, da muss man sich das mal vorstellen. Und etwas, wo man versucht, für möglichst viele Gegenden, die jetzt wegen dem nicht bewohnbar sind, wieder bewohnbar zu machen, ist, man versucht, ganz riesig flächig die Erde 5 cm tief abzutragen. Und wenn man dann kilometerlang durch die Landschaft fährt mit einem Auto und sieht, wie statt die Heuballen einfach riesige Felder von Plastiksäcken, von verstrahlter Erde aufbiegen werden und angereiht werden und man aber gleichzeitig umschaut und man sieht bei Hügel, man sieht riesige Wälder, man fährt kilometerweise, dann merkt man, das ist eine Sisyphusarbeit. Und über das liest man bei uns eigentlich noch nicht so viel.
Und wie wollen Sie all das, was Sie jetzt dort sehen, politisch ummünzen?
Also ich glaube, ich jetzt als grüne Parlamentarierin, die natürlich möchte aus der Atomenergie Ausstieg, ganz klar, möchte einfach nochmal das Restrisiko, wenn bei uns etwas passiert, veranschaulichen. Beispielsweise, wenn jetzt in Mühleberg etwas passieren müsste, müsste man die ganze Stadt Bern evakuieren. Man muss sich das mal konkret vorstellen. Und wenn man dann Grössenordnung einen 50 Kilometer Radius rundherum zieht und überall dort kann man beispielsweise keine landwirtschaftlichen Produkte mehr anbauen. Also was man jetzt hier sieht, sind vorher alles Reisfelder gewesen. Die sind jetzt im ersten Jahr eigentlich einfach verkrautet, oder? Und im zweiten, dritten Jahr fangen die jetzt an verbuschen. Also das gibt eigentlich einen Dschungel, eine Wildnis daraus. Und man weiss einfach, jetzt kann man für Jahrzehnte kann man grossflächig hier keine Landwirtschaft mehr betreiben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo die Schweiz sehr hart würde treffen, wenn irgendetwas würde passieren, werden, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber man soll sich mal vorstellen, wo unsere AKWs stehen. Und das würde insbesondere neben die grossen Mittellandbauern betreffen und unsere Lebensmittelversorgung im Land natürlich damit auch.
Zur Galler Nationalrätin Yvonne Gilly. Und auch dabei auf dieser Reise nach Japan ist der St. Galler FDP-Regierungsrat und der Energieverantwortliche, der Willi Haag. Auch ihn hat die verseuchte Region rund um Fukushima beeindruckt.
Zum einen hat man natürlich gesehen vor Ort in Tomioka, wo wir waren, wo müssen evakuiert werden, das erste Tsunami, wo alles über den Haufen geworfen hat, ganze Häuser abrasiert hat und generell alles Bestehende so unverändert vor 2,5 Jahren verloren worden ist, wo niemand mehr zurück und wo verloren ist. Und da gibt Eindrücke. Und das prägt. Und ich glaube, da gibt einem zu denken, da muss eine Energiewende stattfinden. Und zwar nicht irgendwann, sondern dass man alles machen muss, um möglichst in kurzer Zeit uns anders können, mit Energie zu versorgen.
Das heisst, aus dem Willi Haag ist zu Fukushima ein Politiker geworden, der für den sofortigen Atomausstieg plädiert.
Ich bin für den Atomausstieg, aber nicht sofort. Wir müssen die jetzt betrieben werden, mit der erhöhten Sicherheit weiterlaufen lassen, aber nicht auf irgendwelche Zeit, sondern wir müssen die ganze Energiewende beschleunigen, wir müssen sparen, wir müssen die Effizienz erhöhen, wir müssen auch die erneuerbaren Energien fördern und weitertreiben. Nur so ist es möglich, schneller können von dieser Art von Energiebeschaffung eben Abschied zu nehmen. Aber es ist nicht möglich, für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft und Bevölkerung kurzfristig einfach mal sagen, wir stellen ab und schauen, was dem passiert. Das wäre ebenso unverantwortlich, wie wenn man sagt, spielt keine Rolle, da ist jetzt die Japan gewesen, bei uns passiert das nicht, wir machen unverändert weiter. Und darum auch als in St. Gallen, die Geothermie, auch wenn es ein Missgeschick passiert ist, wenn man noch nicht zum Erfolg ist, da hoffe ich mir, dass man sehr gründlich abklärt und dass man Schlussfolgerungen findet und kann weitermachen. Das ist eine Chance, da glaube ich nach wie vor, um einen Teil von dieser Energiewende eben zu erreichen.
Sie haben sich ja im Kanton St. Gallen schon ein paar Mal dafür eingesetzt, dass man die alternativen Energien mehr fördert, aber sie kommen nicht durch.
Es ist tatsächlich, im Kanton St. Gallen haben wir einen schweren Stand, weil man eigentlich schon eher der Überzeugung ist, da geht es vom Allein, da muss man nicht fördern, das kommt dann mit der Zeit. Und da werde ich, glaube ich schon, hat mich schon bestätigt, dass ich mal hartnäckiger und konsequenter noch auf dieser Linie fahren.
Überzeugen müssen Sie da vor allem auch die eigenen Leute. Die FDP, die bremst ja beim Atomausstieg. Sie sind da mit einer Umweltorganisation auf Reise, die den weltweiten Atomausstieg fordert. Gibt es nicht Kritik an dieser Reise aus Ihrer Partei?
Ja gut, natürlich gibt es das eigentlich natürlich jetzt schon. Es sind gewisse Widersprüche und die Diskussionen wären geführt werden müssen. Und ich hoffe, ich kann mit den Einblicken, die ich persönlich kann machen kann, die ich nicht irgendjemandem muss nachsagen muss, auch nicht irgendeiner Ideologie nachrennen, sondern wo ich eins zu eins auch den eigenen Leuten kann sagen, was wirklich passiert, was da wirklich für Konsequenzen hat für die Bevölkerung, die da in dieser Region lebt. Ich hoffe einfach, dass ich kann den einen oder anderen überzeugen, dass man nicht warten kann, sondern aktiv muss das Problem angehen.
Der St. Galler FDP-Regierungsrat, der Willi Haag und seine Eindrücke von einer Reise nach Fukushima. Die Interview von diesen beiden Politikern, die gibt es auch bei uns im Internet zum Nachlesen. srf.ch/news ist die Adresse und dort auf Ostschweiz oder Graubünden klicken. Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, es ist 5:30.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie der Regionaljournal.
Und der Abschluss von dieser Sommerserie, der kommt heute live aus dem Marzillibrat, gerade unter dem Bundeshaus zu Bern, der Peter Brandenberger.
Für den langsamsten Schweizer zu werden, hat man besonders gut müssen schwimmen heute Nachmittag hier in Marzilli zu Bern. Rund 20 Meter lang war die Strecke, die wir abgesteckt haben, der Aare zu Bern. Und zwar gegen Strom hat man gut müssen schwimmen. Der und die, die sich auf dieser Strecke am längsten halten konnten, hat gewonnen hier heute. Ist eben der langsamste Schweizer oder die langsamste Schweizer geworden. Der Matthias Heimo mit der Reportage über den Wettkampf hier heute Nachmittag.
etwa 35 Teilnehmer haben und mit Detour als längsamster Schweizer und längsamste Schweizerin gekämpft. Vor dem Wettkampf alle noch gute Dinge.
Die Family ist da, ich habe Brunch heute Morgen und viel getrunken und ein bisschen aufgewärmt und jetzt bin ich ready.
Und was sind die Ambitionen?
Ambitionen sind, der zweitlängsamste Berner zu werden, Schweizer zu werden. Weil ich habe das Gefühl, dass ich Profis dabei bin, die ich nicht gerade mal schlage.
Das war so spontan ein Check vom Kollegen, den Link bekommen, aber von der Homepage und dann mit zwei, drei Kollegen spontan angemeldet.
Ja, erstmal finde ich es eine schöne Aktion und ja, es ist einfach spannend, es pulsiert, es macht Spaß. Einfach mal testen.
Kaum eingeschrieben ist es auch schon losgegangen. Mit einem beherzten Sprung ins Wasser und dann mit dem Kampf gegen die Aare und ihre Strömung. Unter einem Applaus von Dutzenden Schaulustigen, die das Aareufer gesäumt haben. Auf einer Strecke von etwa 20 Metern mussten sich die Schwimmer gegen den Strom vor Aare wehren. Und noch dazu nach dem Regen von gestern alles andere als gute Sicht geboten hat.
Es ist noch schwierig, vor allem wenn man nichts sieht, sehr trüb. Und ich habe nicht gewusst, wenn es aufhört, bin ich auch viel zu lang geschwommen.
Es ist ein erhebendes Gefühl, sehr aufregend. Und wenn man es geschafft hat, ist man irgendwie stolz, weil man so ein Stück weit an seine Grenzen rangekommen ist. Ne?
Es braucht sehr viel Konzentration wegen dem Abdriften, aber es war fun gewesen. Anstrengend, auf kurze Distanz, gerade von 0 auf 100 Impuls, das habe ich schon gemerkt, ja.
Von weit her sind die Schwimmer zum Teil gekommen für das Aare-Schwimmen. Wenn auch die Gäste hier aus London, eher zufällig.
Well, here for the Baskers Burn Festival, we just had breakfast in the restaurant and we saw these people swimming. We thought we'd give it a go.
And how is it to swim against the river?
It's hard work, very hard work, yeah.
Eine Band vom Strassenmusikfestival Baskers ist auch mitgeschwommen. Sie waren gerade am Zmörgeln, wo sie Leute gesehen vorbeischwimmen und sich gedacht haben, das können sie auch. Für einen Sieg hat es ihnen zwar nicht gelangt, trotzdem ist der längsamste Schweizer aber kein Schweizer gewesen.
Der Cornelius Weiderlich, ein Deutscher, der in Frankreich wohnt und in der Schweiz langsamste Schweizer geworden. Herzliche Gratulation, Cornelius.
Seitdem meine Kinder geboren sind, mache ich das eigentlich nur einmal im Jahr. Aber früher, als ich jung war, bin ich öfters geschwommen, ja.
Zumindest bei den Frauen hat sich das Klischee aber bestätigt. Die längsamste Schweizerin ist nämlich tatsächlich eine gebürtige Bernerin geworden. Daniela Stadler, die heute zwar im Freiburgischen wohnt, aber gleich Heimvorteil hatte.
Die Freude ist sehr gross und vor allem mit so einem Marzilli arbeiten natürlich ist das etwas ganz Besonderes. Ich kann dann natürlich schon zwischendurch ein bisschen die Strömungen beobachten, wenn ich im Arbeiten bin und hat das vielleicht jetzt ein bisschen zu meinem Vorteil dürfen nutzen, ja.
Es ist halt auch beim Aare-Schwimmen so, ein bisschen Erfahrung kann nie schaden.
38 Sekunden war die Siegerzeit hier heute. Wenn man nichts gemacht hat, hat es einem in etwa 10 Sekunden durchgespielt durch die Strecke. Bernhard Fleuti von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft. Ist das eine gute Zeit, eine gute Leistung, die 38 Sekunden?
Ja, das war eine sehr gute Leistung. Der Schwimmer hat natürlich bei jedem Armzug, den er ausgeführt hat, kurz geschaut, wie die Strömung gerade ist, wo es nachher spielt, wie er sich da auf seiner Ideallinie halten konnte, genau im 4 Meter Abstand zur Uferlinie und hat optimal sich können da als längsamster Schweizer positionieren.
Eben, der heisst Cornelius Weiderlich. Wir haben den gefunden im Internet. Da kann man also durchaus googlen. Und dann sieht man, das ist ein erfahrener Flussschwimmer. Das braucht schon erfahrene Flussschwimmer, für das man da mithalten kann.
Ja, genau. Es braucht eben die Erfahrung, dass man das spürt, wenn die Strömungen, die halt einfach da im Fluss sind, wenn die eben angreifen, dass man das ausnutzen kann, dass man entsprechend kann das brauchen, um hin und her schwimmen und der Linie kann entsprechend folgen.
Die Siegerin bei der Frau, Daniela Stadler, hat so gesagt, Erfahrung nutzt einem eben schon etwas, wenn man ein bisschen schaut, wo man durch muss. Also, das ist auch, wenn man jetzt als gewöhnlicher Tourist hier am Schwimmen ist, noch wichtig, dass man das so gut beobachtet, oder nicht?
Ja, Flussschwimmen ist halt einfach nicht schwimmen wie im Hallenbad oder im Freibad, im Pool innen, wo das Wasser ruhig ist, sondern das Wasser ist bewegt. Man kann nicht kurz an die Leine hängen oder am Rändli sich heben und warten, bis man wieder mag. Und im Fluss geht es vorwärts und da muss man ein guter Schwimmer sein.
Der Wettkampf dreht doch kurz probiert heute. Ist es eigentlich anstrengend gewesen, dass ich 20, über die 20 Meter eben zu behaupten gegen Strom?
Ja, eben, wie ich gesagt habe, jeden Zug muss man schauen, wo man wieder landet und entsprechend den Fluss zieht. Wir haben im Moment einen sehr hohen Wasserstand. Wir haben 260 Kubik in Sekunde Wasser, das kommt und das gibt ziemlich Abdrift und da muss man arbeiten.
Ihr seid eben bei der SLRG aktiv. Seid ihr eigentlich nur im Wasser, wenn ihr müsst, weil ihr irgendjemandem müsst helfen, oder seid ihr manchmal schon gerne für euch selber zum Spass in der Aare?
Ja, ich bin sicher auch gerne zum Spass in der Aare, sicher auch zum Trainieren, aber aus Spass, aus Freude am Wasser, am bewegten Wasser und natürlich eben, man kann ein bisschen Leistung zeigen.
Was ist denn hier jetzt am Flussschwimmen generell oder jetzt vielleicht hier in der Aare, was ist denn speziell dran für euch jetzt so, wenn ihr nicht müsst professionell jemandem helfen, sondern was für euch ist?
Ja, das Spannende ist eben das, mit dieser Strömung. Der Fluss ist jeden Tag anders. Man erlebt es immer wieder, dass man mal einmal auf das Mal sieht, dass das Wirbel sich neu gebildet hat, weil es halt einen Felsblock freigespült hat oder einen grossen Stein auf das Mal im Fluss innen liegt und die Strömung halt anders ist als am Tag vorher.
Wir haben heute hier noch ein paar Leute gefragt, die vorbeigelaufen sind, was ihnen gefällt an diesem Schwimmen in der Aare zu Bern.
Ja, so das Mitzogen werden, so unterwegs sein Richtung Altstadt, so über die Aare ins Bundeshaus gesehen, das Fakt.
Ja, einfach nach einem harten Tag Arbeit, gemütlich entspannen, ein bisschen baden und die Stimmung geniessen, das Fakt.
Die Aare als solche ist halt einfach fantastisch und ich schwimme einfach seit 1949 in der Aare. Die Faszination ist, dass man so nach der Stadt einen solchen Fluss hat. Heute ist es jetzt ein bisschen dreckig natürlich, aber normalerweise ist es so super schön und sauber, dass es ein Vergnügen ist, da zum Beispiel eben ein paar Mal von Meichholz am Nachmittag runterzuschwimmen.
Schöne ist Freiheit, die hat Platz. Die Weite ist schön und was wunderbar ist, das Wasser bestimmt eure Geschwindigkeit. Also in der heutigen Zeit, wo ihr vernetzt seid und meistens unter Druck seid, dann müsst ihr euch an die Geschwindigkeit vom Wasser, vom Wasserstand anpassen und das ist eigentlich das Wunderbare daran. Also ihr tut nicht, wenn ihr ins Wasser geht, dem quasi unterwerfen.
Unterwerfen tut sie sich die Frau, die da in die Aare geht, Martin König vom Marzilibad hier in Bern, stellvertretender Anlagechef. Sie hat jetzt gerade einen Rekord-Juli hinter sich, 200'000 Besucherinnen und Besucher in diesem ganzen Juli. Heisst das so, dass mehr passiert, wenn die Leute hier in das Marzili kommen, wenn sie mit der Aare schwimmen
kann? Man hat natürlich mehr Sachen, die vorkommen, eben, wo wir müssen Hilfeleistungen geben oder eben helfen. Also, dass wir eben zum Beispiel gerufen werden an die Aare, ob es das richtig Matten ist, also Buber, oder eben richtig hier Mobischulbrücke, wo wir jetzt momentan stehen. Da kommt es schon vor, dass wir von Leuten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie vielleicht eben Passanten sogar schon jemanden haben an den Ufer genommen, die ersten Schritte haben eingeleitet und wir tun einfach dort übernehmen, also geben uns ein Know-how dazu und die eben nachher die Sanitätspolizei unter Umständen aufbieten.
Aber das braucht es nicht so viel, oder? Also das für viele Leute, das jetzt da in diesen heissen Tagen, wenn die Aare über 20 Grad sind drin waren, dann kann man sagen, es ist dann gleich irgendwo noch erstaunlich wenig, was passiert, oder sehe ich das falsch?
Wenn man das Bild kennt und sieht, eben wie es aussieht, wenn es da jetzt, wo sie 22, 21 Grad hatte, dass man quasi nur noch Kopf sieht, muss man eigentlich schon sagen, es passiert herzlich wenig. Es sind manchmal halt dann schon ein bisschen Vorgeschichten noch dabei, eben vielleicht gesundheitliche Probleme, die man sich ein bisschen unterschätzt, wo man eben vielleicht beim Auflaufen überhitzt und vielleicht zu wenig getrunken hat. Das sind manchmal eben schon Faktoren, die nachher können Gewichten, wenn man nachher auch in die Aare geht, dass man eben vielleicht Probleme hat oder einen Schwächeanfall bekommt oder so, wo eben wichtig ist, dass die Passanten oder eben Mitschwimmer reagieren und einem helfen.
Aber im Grossen und Ganzen habe ich das Gefühl, die Leute sind sich schon bewusst, dass es nicht einfach ist wie in einem Bassin. Also, oder wie ist es? Gibt es alles?
Ich denke eben, es ist natürlich nicht mehr so wie früher, also man hat jetzt so viel mehr Touristen, wo das eben sehen, dass da Leute in Aare sind, die eben Bern besuchen oder vielleicht eben sogar auf dem Campingplatz Holz ihre Logis aufgeschlagen. Da ist manchmal schon vielleicht die Information, also dass sie sich informieren, wo ist der letzte Ausstieg, was habe ich für Möglichkeiten, und eben auch da oder das Wetter berücksichtigen oder eben auch hier im Marzili-Bad-Badmeister vielleicht ansprechen, wo wir geben gerne Auskunft und geben Ratschläge vielleicht. Das vermisse ich manchmal, wenn man manchmal Teilsituationen sieht, wo mit Eltern, mit Kindern, mit Flügeln und Schwimmhilfen noch in die Aare gehen. Da habe ich manchmal nicht mehr so ein Verständnis dafür.
Bernhard Fleuti von der SLRG. Es gibt ja eben Tipps, und die immer wieder propagieren. Was ist denn so ganz grob der wichtigste Tipp? Was muss man wirklich beachten?
Ja, wichtig beim Flussschwimmen ist, dass eigentlich nur gute Schwimmer in den Fluss hineingehören. Als eben so ein AHV-Schwimmer, der knapp im Bassin sich mal über Wasser halten, hat im Fluss sicher nichts verloren. Und wichtig ist nachher eben auch, dass wir die entsprechenden Bad- und Flussregeln von der SLG beachten, die eben heissen, dass man sich annetzen, dass man nur reingeht, wenn man sich wohlfühlt und dass man auch entsprechend die Schwimmstrecke im eigenen Können anpassen.
Vorher habe ich gesehen, als wir hier waren, er hat jemand Sport am Tag geschrieben, dann fragen sie, ob mit Kindern reingehen. Von wann an gibt es da so Tipps? Was sagen ihr denen?
Ja, es ist die heikle Frage, ab wann sollen Kinder, Jugendliche alleine können in einen Fluss schwimmen. Dort ist klar, man muss abklären, was für eine Schwimmkompetenz haben die. Also wie weit können die alleine schwimmen, ohne dass sie sich müssen heben oder abstehen. Und dass sie dann auch genügend Kraftreserven haben, dass wenn es auf Aufstieg geht, dass sie sich dann an einem Geländer heben, dass sie rauskommen, ohne dann in die Panik zu kommen.
Wir sind hier an der Aare zu Bern. Jetzt ist gerade ein Schlauchboot durch, fehlen ein bisschen viele Leute drauf. Wenn ich es richtig sehe, sind Schwimmwesten an. Wir haben hier den Christoph Stöffel Althaus von Siesta Oppi, einem Kanushop, der so Flussfahrten anbietet. Christoph Althaus, wie ist das? Auch wieder ist ja etwas, was die Leute gerne haben, was Fun ist, aber Fun heisst häufig auch eben auch ein bisschen übertrieben und die Grenzen nicht ganz kennen, oder sehe ich das falsch?
Ja, wenn man manchmal sieht, was das da für Bilder da abkommen, dann ist man froh, passiert nicht mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wissen auch nicht, was sie erwartet unterwegs. Also wenn ihr eine Flussfahrt machen mit einem Boot, würde ich sagen, informiert euch zuerst, was ist unterwegs überhaupt. Hier zwischen Thun und Bern jetzt die berühmt-berüchtigte Uttigen-Stromschnelle. Und dort sieht man immer sehr überraschte Köpfe, dass sie sich nicht hätten vorstellen können, dass dort etwas passieren könnte.
Hier gibt es ja die Aarekarte, aber es gibt mittlerweile in ganz Schweiz die Aquamap, Bernhard Fleuti, wo man schauen kann, wo man sich wirklich informieren kann. Also das ist, schon so ein Fortschritt, den man macht, oder? Dass man die Leute einfach sagt, informieren, dann geht nicht einfach drei auf Finger zu fahren und Abenteuer auf fertig.
Genau. Wir haben seit Jahrzehnten die Aarekarte, die wir jährlich aktualisieren und publizieren. Und jetzt eben neu auch seit zwei Jahren die Aquamap, wo man es auf dem Internet interaktiv kann absuchen, wo haben wir Gefahrenstellen und entsprechende Hinweise finden.
Christoph Althaus, eben, Fun habe ich vorhin gesagt. Das heisst, man sieht auch bei diesen Bötchen auch Bier und Alkohol. Also, das ist schon, manchmal kennen die Leute Grenzen schon nicht, habe ich so den Eindruck, oder? Das erlebt ihr auch als Profi, der unterwegs ist mit 0 Promille.
Ja, das sehen wir natürlich viel. Also, wenn man es manchmal sieht, die steigen zu Thun oben. Die das Boot selber aufblasen, die haben meistens zuerst ein Sixpack schon während dem Aufblasen fort. Und nachher ist es einfach auch wichtig, dass man aufmerksam ist unterwegs. Und wenn man sie dann sieht, einschlafen auf dem Boot, und dann hat es die Münzigenbrücke, die Pfeiler hat, die sie manchmal dran hängen, oder dann spätestens im Allgut.
Bernhard Fleuti, eben, nächstes Jahr ist es so, noch ganz kurz, dass man dort auch beim Böteln die gleiche Kontrolle hat wie sonst beim Alkohol. Also muss man sehr, auch das ist wichtig, dass man dort einen Schritt weiterkommt, weil es sonst eben gefährlich ist.
Ja, mit dem neuen Schifffahrtsgesetz ist es so, dass es messbar wird. Es gibt eine Limite, wo man sagt, das ist genug und das sollte sich auch daran halten.
So viel zum Baden und Böteln in und auf Schweizer Gewässer live aus dem Marzilibad zu Bern.
Der Peter Brandenberger, mein Berner Kollege, und das war auch der Abschluss für unsere Sommerserie «Schweizer Rekord».
Regional Diagonal schaut der Schweiz ins Badzimmer.
und sagt unter anderem, dass die Frauen in der Romandie ihr Zahnbürstchen mit niemandem teilen würden. Wir Deutschschweizer Männer sind da grosszügiger und geben das Bürstchen auch einmal weiter. Wir schauen auf Basel. Dort hört der Widerstand gegen das Rauchverbot einfach nicht auf. Und die Zwängerei, die sind so typisch für sie, sagt der Basel-Korrespondent. Und die Regional Diagonal ist im Rössli Obermumpf. Im Säle vom Gasthaus hat sich die Gemeindeverwaltung eingenistet. Wie das geht dort oder ob das überhaupt geht, erzählen wir morgen Mittag um 12 Uhr auf SRF 1, Regional Diagonal.
Und jetzt ist es genau 5 vor 6. Wir sind wieder beim Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Nochmal die Meldungen vom Tag. Auf der Baustelle für das Pumpspeicherwerk Lintal 2015 im Glarnerland hat es vor 5 Jahren einen tödlichen Unfall gegeben. Jetzt hat das Glarner Kantonsgericht 4 Personen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Sie sind zu Geldstrafen zwischen 30 und 80 Tagesansätzen verurteilt worden. Das Gericht hat die beantragte Strafe vom Staatsanwalt mit dem Urteil praktisch verdoppelt. Ob das Urteil weitergezogen wird, das ist offen. Der Unfall im Reaktor von Fukushima in Japan macht in diesen Tagen wieder Schlagzeilen aus den Atomruinen. Da fliessen Millionen von Litern mit verseuchtem Wasser. Und ausgerechnet in diesen Tagen haben sich auch Schweizer Parlamentarier vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Dabei auch Ostschweizer Politiker, die Grünwiler Nationalrätin Yvonne Gilly und der St. Galler FDP-Regierungsrat Willy Haag. Die beiden, sie sind schwer beeindruckt davon, wie schlimm sie in dieser Region nach 2,5 Jahren noch aussieht und sie ziehen Schlussfolgerungen für die Energiepolitik in der Schweiz und im Kanton. Der Willy Haag zum Beispiel, er will noch stärker auf Alternativenergien setzen. Die Eindrücke der beiden Parlamentarier und von dieser Reise, das können Sie bei uns im Internet nachlesen, srf.ch/news. Und der FC St. Gallen, der hat ein Herz losgezogen. Beim Playoff-Spiel für die Europa League treffen St. Gallen nämlich auf Spartak Moskau. Das ist der russische Meister und einer der besten Mannschaften in Europa. Sein Spiel gegen Spartak Moskau, da findet St. Gallen am 22. August statt. Das Rückspiel dann eine Woche später. Und jetzt noch das Wetter mit Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend ist zwar an den meisten Orten noch bewölkt, aber es regnet immer seltener. Am längsten nass ist es noch im Glarner und Sarganserland und auch in Graubünden. In der Nacht lockern die Wolken langsam auf. Es kühlt bis morgen Morgen auf etwa 12 Grad ab. Morgen hat es zuerst noch ein paar Restwolken rum, zum Teil sind es auch Hochnebelfelder. Die lockern gleich auf und es gibt Quellwolken daraus, sonst scheint aber häufig die Sonne. Und es bleibt auch bis morgen oben überall trocken. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag zu Appenzell auf 20 Grad, zu St. Gallen und zu Gossau wird es 21 Grad, zu Glarus und zu Kreuzlingen 23 Grad und zu Frauenfeld und zu Buchs 24 Grad. Am Sonntag geht es dann mit ziemlich sonnigem Wetter und Temperaturen um die 24 Grad weiter.
So viel Regionaljournal aus dem Studio St. Gallen für die Ostschweiz und Graubünden. Morgen Samstag, wie gewohnt, um 12 Uhr Regional Diagonal mit der regionalen Geschichte aus der Schweiz und regionale News dann um 17:30 Uhr. Mein Name ist Pius Kessler. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.